Für Wikipedia ist, Zitat, Fast Fashion ein Geschäftsmodell in der Bekleidungsindustrie, bei dem die Kollektionen schnell und trendbezogen designt und zu niedrigen Preisen produziert und verkauft werden. Die Fast Fashion steht unter ökologischen, sozialen und ökonomischen Gesichtspunkten in der Kritik. Zitat Ende. Billig ist die Mode in der Tat für die Konsumentinnen, aber die ArbeiterInnen, die Fast Fashion produzieren, zahlen dafür einen hohen Preis. Miserable Arbeitsbedingungen, keine ArbeitnehmerInnenrechte und einen Lohn, von dem man nicht leben kann. Das alles geht mit Fast Fashion einher. Dazu kommt die Verwendung von giftigen Chemikalien und Pestiziden beim Anbau von Baumwolle und der Verarbeitung anderer Rohstoffe. Der zunehmende Gebrauch von Polyester, dadurch gelangt immer mehr Mikroplastik in die Umwelt und nicht zu vergessen der enorme Wasserverbrauch beim Anbau von Baumwolle. Die Zeitschrift Focus wies in einem Artikel auf eine Studie der Ellen MacArthur Stiftung hin, dass, wenn sich der Fast-Fashion-Trend so weiter fortsetze, die gesamte Textilindustrie bis 2050 für ein Viertel des klimaschädlichen CO2-Ausstoßes verantwortlich sein werde. Aber es geht immer noch schlimmer bzw. schneller. Ultra-Fast-Fashion. Schluss mit der Wegwerfmode, so der Titel des Vortrags von Buchautor Frank Herrmann, den er am 11. Mai im Weltladen München hielt. Ultra-Fast-Fashion-Unternehmen haben keine Ladengeschäfte mehr, sondern verkaufen nur noch online. Das spart Zeit und Geld. Der britische Ultra-Fast-Marktführer ASOS soll pro Woche bis zu 4.500 neue Teile auf den Markt werfen. Der Produktionszyklus vom Entwurf zum fertigen Kleidungsstück soll nur noch bei 2 bis 4 Wochen liegen. Irrsinnig. Darüber soll es jetzt in den folgenden Ausschnitten aus dem Vortrag von Frank Herrmann aber gar nicht gehen. Vielmehr sprach er auch darüber, wie wir diesen Irrsinn entgehen können. Wie VerbraucherInnen, aber auch Politik, Unternehmen, NGOs gegensteuern können, damit ArbeiterInnen menschenwürdige Löhne erhalten, Umweltschäden und CO2-Ausstoß minimiert werden. Zunächst spricht Frank Herrmann darüber, was Unternehmen tun können. Seine Antwort ist einfach: fair und umweltfreundlich produzieren. Er nennt einige Unternehmen, die das tun und darüber hinaus in Deutschland fertigen lassen.
Mann und Mama zum Beispiel, die sitzen in Augsburg, hat der eine oder andere vielleicht schon von gehört. Die haben auch einen schönen Showroom in der Stadt. Augsburg ist ja auch eine schöne Stadt. Lohnt sich mal ein Ausflug dahin. Eine sehr nachhaltige, regional ausgerichtete, faire Produktion. Also die meisten Bestandteile der Kleidung stammen aus einer Umgebung von 300 Kilometer Radius um Augsburg, werden zum Teil von Menschen mit Handicap gefertigt. Auch Stellen, die überhaupt Menschen an, die auf dem normalen Arbeitsmarkt kaum Chancen haben. Also es können Langzeitarbeitslose sein, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Handicap. Und die kriegen alle mehr als Mindestlohn ausgezahlt dort. Ja. Also auch ein tolles Unternehmen. HempAge ist ein Unternehmen, das sich auf Hanfkleidung kombiniert mit Biobaumwolle, spezialisierter, die produzieren das so rum. Und Hanf wäre Teil unserer Lösung. Ja, also wenn wir mehr Hanf bei uns anbauen würden, weil Hanf ist eine anspruchslose Pflanze, eine billige Faser. Sie braucht keine Pestizide, sie braucht nur wenig Bewässerung, ja, und sie wächst auch bei uns. Sie war auch mal eine wichtige Faser für die Modeproduktion. Zum Beispiel wurden früher Schiffssegel aus Hanf gemacht, Jeans kann man gut aus Hanf machen, ja, also es wurden auch früher Kleidungsstücke aus Hanf gemacht. Das ist ein bisschen groberes Material, deswegen mischt man dann Biobaumwolle bei, aber für Jeans beispielsweise perfekt geeignet. Und HempAge macht eben solche Kleidung, die sind aber 10-mal teurer als Baumwollkleidung. Ja, noch, weil es eben Kleinproduktion ist, das ist immer noch das Schwierige bei alternativen Fasern, dass die leider doch noch um einiges teurer sind als die konventionellen Produkte. Stitch by Stitch ist eine Schneiderwerkstatt in Frankfurt. Die machen kleine Serien für die Nähen, also kleine Serien für lokale Start-up- und Modelabels. Die integrieren dort Geflüchtete, Näherinnen und bieten ihnen eine duale Ausbildung. Auch ein schönes Projekt, wie ich finde. Und Mela Ware, die Firma Mela, das ist ein Kasseler Textilunternehmen und die sind seit 2016 Partner von Fairtrade und die möchten soziale Standards entlang der ganzen Wertschöpfungskette etablieren, darunter eben auch diesen Existenzlohn. Ja, das ist so praktisch so ein Testballon, den Fairtrade jetzt auch macht. Und das geht über einen Zeitraum dann von 6 Jahren. Die müssen in 6 Jahren dann auch zu einem Existenzlohn kommen.
Gut, wenn Unternehmen in Sachen Fair Fashion vorangehen. Den Rahmen, in dem produziert und gehandelt werde, den aber müsse die Politik abstecken, sagt Frank Herrmann. Hier weist er zunächst auf das deutsche Lieferkettengesetz hin, das am 11. Juni 2021 verabschiedet wurde und am 1. Januar 2023 in Kraft treten wird.
Die Tatsache, dass Unternehmen verpflichtet werden sollen, Verantwortung für ihre Lieferkette zu übernehmen, das haben wir in Deutschland geschafft. Das ist aber ein sehr abgeschwächtes, weil die Lobby, die Industrielobby, die Wirtschaftslobby das stark gegen angestänkert hat. Und das EU-Lieferkettengesetz ist noch in der Mache. Das soll ein bisschen schärfer ausfallen als das deutsche jetzt in den ersten Entwürfen, was sehr zu begrüßen wäre, weil bei dem deutschen Gesetz ist es nur so, dass man seinem direkten Lieferanten gegenüber verantwortlich ist. Das heißt, die Arbeiterinnen und Arbeiter, die schwächsten Glieder in der ganzen Kette, sind weiterhin ungeschützt. Die können sich nicht irgendwo beschweren. Da gibt es keine Beschwerdestellen, die verpflichtend wären. Ja, und wie machen die das? Die müssten sich an eine deutsche NGO wenden, die dort irgendwie tätig ist, um dann eine Beschwerde zu formulieren und über diese deutsche NGO dann irgendwie eine Klage anreichen. Oh, ja, das ist beim Klima klappt es in der Tat, gibt es solche Klagen, aber das ist furchtbar aufwendig und ist natürlich auch schöner für die Unternehmen, wenn die nicht klagen können, keine Frage. Ne? Wir schauen uns jetzt auch gerade noch die EU-Strategie für nachhaltige und kreislauffähige Textilien an. Die ist am 30. März verabschiedet worden. Und wichtige Punkte dabei sind, man möchte verbindliche Ökodesign-Anforderungen einführen. Man möchte die Vernichtung unverkaufter Textilien unterbinden. Und man möchte die Umweltverschmutzung durch Mikroplastik, also verringern, und einen digitalen Produktpass einführen. Das sind erstmal so Kernpunkte dieser neuen Strategie, die aber null auf soziale Probleme eingeht. Da geht es jetzt wirklich nur um diese Kreislauffähigkeit, um Nachhaltigkeit, aber nicht um die soziale Problematik.
Den grünen Knopf, ein 2019 eingeführtes staatliches Textilsiegel, bezeichnet Frank Herrmann besser als nichts. Es sei ein Siegel, das weiterhelfen könne, aber darauf verlassen dürfe man sich nicht. Neben der Politik und der Wirtschaft können auf dem Weg zur fair produzierten Kleidung auch NGOs eine wichtige Rolle spielen. Zwei greift Frank Herrmann heraus, die Fair Wear Foundation und zunächst Greenpeace.
Das Detox-Commitment, das hat Greenpeace schon vor einigen Jahren ins Leben gerufen und hat jetzt nochmal eine Bilanz gezogen. Das hatten damals vor einigen Jahren 80 Unternehmen unterzeichnet, auch Lebensmitteldiscounter wie Aldi oder Lidl beispielsweise. Und jetzt hat in dem Detox Report 2021 Greenpeace die nochmal untersucht, 29 von ihnen, und festgestellt, dass es deutlich besser geworden ist. Also beim Thema Chemikalien bewegt sich was, endlich mal auch eine gute Nachricht. Ja. Allerdings ist noch viel Luft nach oben, es gibt noch viel zu tun, man ist auf dem Weg. Es geht ein bisschen langsamer, als man sich das vorgestellt hat, aber immerhin. Und die Fair Wear Foundation, für die, die davon noch nie gehört haben, ist eine unabhängige Non-Profit-Organisation mit Sitz in Amsterdam. Die ist 1999 von der Kampagne für saubere Kleidung, Gewerkschaften, NGOs sowie Vertretern der Industrie gegründet worden. Im Gegensatz zu so einem Siegel möchten die eine schrittweise Umsetzung der Verhaltenskodizes in den Firmen durch die Mitgliedsunternehmen überprüfen. Ja, das heißt, sie möchten nicht, dass einzelne Produkte zertifiziert werden, sondern sie möchten die Gesamtproduktion in einer Firma besser machen. Und das sind natürlich längere Schritte nötig. Das dauert länger, aber es ist zielführender, weil was nützt Ihnen denn eine Firma, wo 5% der Mode fair produziert werden und die anderen 95 nebendran eben nicht? Ja, die ganze Firma sollte ja auch fair werden, wie es übrigens von der World Fair Trade Organization auch gefordert wird. Wer dort Mitglied ist, muss sich auch als Unternehmen zertifizieren lassen. Ja, wer ein Fairtrade-Siegel trägt, das ist ein Produktsiegel. Da wird ein Produkt verkauft und man kann selber der größte Verbrecher sein, man kann trotzdem dieses fair gehandelte Produkt anbieten. Das ist nicht verboten.
Eine besondere Rolle spielen wir, die VerbraucherInnen. Wir kaufen ja Kleidung, sei es nun Fair Fashion oder Fast Fashion. Frank Herrmann findet, dass VerbraucherInnen eine ganze Menge tun können, wenn es um das Einkaufs- und Konsumverhalten geht.
Wenn ich in der Schule bin, immer öfter auch zum Glück, weil das ist ein wichtiges Zielpublikum natürlich. Dann muss ich immer dazu sagen, das wissen die Älteren, dass man Kleidung reparieren kann. Aber es ist so ein bisschen aus der Mode gekommen, ist auch deswegen aus der Mode gekommen, weil die Mode schlecht geworden ist. Die Qualität ist schlecht geworden. Sockenstopfen geht heute fast nicht mehr. Dazu taugt das Zeug einfach nichts mehr. Ja. Aber Kleidung kann man reparieren und diesen Schritt sollte man, ob es jetzt Upcycling oder Downcycling ist, was auch immer, erstmal unternehmen. Wir sind in diesem Kaufwahn drin und wir kaufen um des Kaufen Willens. Schauen Sie sich mal an, ich sehe das manchmal, wenn ich im Zug von Karlsruhe nach Offenburg, ich wohne in Offenburg im Badischen, zurückfahre. In Karlsruhe gibt es einen Primark und wenn dann Wochenende ist und der junge Teenager mit 5 Taschen in jeder Hand gefühlt juchzend in diesen Zug einsteigen, als hätten sie da den schönsten Tag ihres Lebens verbracht. Ja. Das sagt schon alles. Das ist auch Wegwerfmode natürlich. Ne. Oder man bestellt sich bei Zalando Klamotten fürs Wochenende, macht eine Zalando-Party, trägt die Klamotten und schickt sie dann wieder an Zalando zurück nach dem Wochenende. Auch das macht man ganz gerne. Warum auch nicht? Ne? Also kaufen, kaufen, kaufen ist ein Thema. Für mich ist inzwischen auch persönlich, wenn es geht, Männer haben da leider geringere Auswahlmöglichkeiten als Frauen, aber Secondhand ist definitiv die allererste Wahl. Wir haben hier in Deutschland so gute Secondhand-Ware, weil ja nur das Beste überhaupt noch hier bleibt. Ja? Schauen Sie sich mal die Kriterien. Gehen Sie mal einen Secondhandler und fragen Sie, was die Kriterien an Ihre Secondhand-Kleidung legen. Das ist fast nicht mehr zu erreichen. Das ist so, nach dem Kaufen müsste man es gleich schon wieder abgeben, ja, damit man es überhaupt Secondhand verkaufen kann. Wir haben halt auch viele, viele gute Kleidung. Stellen Sie sich bitte auch immer die Frage, egal wo Sie einkaufen, das betrifft jetzt nicht nur den Textileinkauf, wer bekommt denn eigentlich mein Geld? Ja, Sie kaufen irgendwo ein. Wenn Sie jetzt hier Lidl, Aldi, da vorne war glaube ich ein Aldi, den ich da gesehen habe, da einkaufen. Oder wenn Sie hier einkaufen, ja, die Schokolade, ist das ein riesengroßer Unterschied. Bei Aldi unterstützen Sie die reichsten Deutschen, ja, oder bei Lidl oder bei den ganzen großen Ketten, auch bei Konzernen. Es gibt aber viele kleine Läden, die andere Wege gehen, die sich bemühen und die sollte man einfach unterstützen. Und das ist eine private Entscheidung, die kann jeder treffen und damit auch was bewirken und verändern, wenn auch nicht die Welt retten. Aber das ist zumindest ein Weg, sich da immer mal kurz zu fragen, wer kriegt eigentlich mein Geld? Dann bitte auch, wenn Sie in diesen großen Modehäusern sind, immer nach ökofairer Kleidung fragen. Ökokleidung gibt es da mittlerweile. C&A ist zum Beispiel der größte Biobaumwollproduzent. Die haben sehr viele Produkte mit Biobaumwolle. Deswegen ist es jetzt noch nicht unbedingt ein toller Laden, weil auch da die sozialen Aspekte oft unter den Tisch fallen. Immer wieder fragen, immer wieder triezen, weil wenn Kunden das nachfragen, werden die Unternehmen reagieren. Man glaubt immer nicht, dass es einen Unterschied macht, aber die sind heute sehr sensibel. Sie möchten keine Kunden verlieren. Sie können ihnen sagen, ist ja schön, ich kaufe gerne bei euch ein, aber wenn ihr keine ökofaire Kleidung anbietet, dann gehe ich leider dorthin, wo es welche gibt und ihr verliert mich als Kunde. Und Kunden zu verlieren ist für ein Geschäft immer das Allerschlimmste, was ihnen passieren kann. Und je mehr Menschen das machen, desto mehr Wirkung zeigt das auch. Dann eben diese Alternativmaterialien. Man kann ja Klamotten aus Zitronenschalen, aus Orangenschalen machen, aus Casein, einem Restprodukt der Milch. Auch daraus wird Kleidung hergestellt, aber in so kleinen Mengen, dass es eben noch keine Serienproduktion ist und das ist alles Liebhaberware, die halt teuer ist. Ne? Aber es gibt Möglichkeiten und das sind ja Restprodukte, darum geht es ja. Es wird auch Kleidung aus Altplastik hergestellt, das ist immer noch besser, als wieder neue Ressourcen zu verbrauchen. Ja, also fragen Sie auch danach und bevorzugen Sie solche Kleidung. Wenn es um das Thema öffentliche Beschaffung geht, sollte man auch mal lokale Politiker befragen, wenn Wahlzeiten sind und dann öffentliche Veranstaltungen stattfinden, sagen, wie ist es denn hier so in München überhaupt mit der öffentlichen Beschaffung von Textilien für die Feuerwehrleute, für die Gärtner, für anderes Personal, für andere städtische Angestellten, stammt das denn auch aus fairer, nachhaltiger Produktion? Und dann müssen die Politiker halt mal erklären, warum nicht möglicherweise, weil es ist heutzutage erlaubt. Ja. Das Vergaberecht wurde da angepasst und man darf eben heutzutage nicht nur den Preis als Ausschlusskriterium nehmen, sondern eben auch das Thema Nachhaltigkeit mit einfließen lassen.
Dann schildert Frank Herrmann, welche Dimensionen die Entsorgung unserer Kleiderberge inzwischen angenommen hat.
Deutschland schmeißt jedes Jahr 1 Million Tonnen Altklamotten weg. Das sind 62.000 Lkw, wenn man die aneinander reiht. Dann hätten wir eine Kette von Flensburg bis Innsbruck. Jedes Jahr Kleidung, die wir in Altcontainer schmeißen, in Müll schmeißen, die halt vernichtet wird. In Europa sind es 5,8 Millionen. Und so wie wir hier gerade stehen, wir können 24, 25, 26 runterzählen. Jede Sekunde landet eine Lkw-Landung irgendwo auf einer Müllkippe, wird verbrannt, zerstört. Und bisher wird nur leider ein kleiner Teil dieser Textilien recycelt.
Und wer jetzt gedacht hat, dass es gut ist, Textilien in den Kleidercontainer zu werfen, die dann für einen guten Zweck weitergegeben oder als Second-Hand-Ware verkauft werden, sollte jetzt gut zuhören. Leider ist die Bilanz in diesem Bereich mehr als zwiespältig.
Afrika leidet inzwischen sehr unter diesen Altkleiderspenden. Es ist einfach zu viel. Ja. Es wird als Second-Hand-Ware deklariert für Afrika, aber es ist Schrott. Genauso wie wir es mit der Elektronik machen. Ja. Dann sind vorne im Zollcontainer ist Second-Hand-Ware, aber 80% ist hinten. Da guckt der Zoll nicht hin, weil da kommt er gar nicht dran. Der müsste ja den Container lösen. Da ist dann einfach nur noch Abfall. Und den kriegen die Afrikaner. Und das ist ungerecht. Ja. Und es nimmt Überhand, weil was passiert? Dort landen die Altkleidung dann auf offenen Deponien. Ja, die haben eben nicht diese Entsorgungsmöglichkeiten, die wir haben. Und ich finde es eh perfide, Menschen unseren Müll zu schicken. Ja, für den sind wir verantwortlich und sonst niemand. Ja, Punkt. Aber es landet mittlerweile halt auch offen in einer großen Müllhalde in der Atacama-Wüste im Norden von Chile. Der Müll wird um die Welt geschifft und irgendeiner nimmt ihn dann. Da können Sie sich übrigens super einkleiden. Also sollten Sie da mal Urlaub machen im Norden Chiles, würde ich da mal vorbeifahren. Also da ist, glaube ich, alles dabei, was das Herz begehrt. Also das ist Neuware, die da liegt, ja, übrigens. Ne? Wir reden jetzt nicht nur von alt getragener Ware, es ist auch Neuware. Und selbst dort, wo man diese Kleidung bisher weiterverarbeitet hat, in irgendeiner Form noch umgewandelt hat, das ist dann also Downcycling zu irgendwelchen Putzlappen oder Malerfliesen oder sonst was. Selbst da ist die Qualität mittlerweile so schlecht, dass selbst das nicht mehr möglich ist und es auch nur noch Schrott ist, mit dem man nicht weiß, was man machen soll. Ja.
Was bleibt den VerbraucherInnen dann noch? Frank Herrmann hat einige praktische Vorschläge.
Sie können Ihre Kleidung A verkaufen natürlich und die Kleidung spenden. Es gibt mittlerweile viele bekannte Kleiderplattformen, die Sie auch kennen. Vinted, das war früher mal Kleiderkreisel, hieß das mal, die haben sich umbenannt. Es gibt aber auch kostenlose, es gibt Tauschmöglichkeiten, Tauschbörsen. Also es gibt da die verschiedensten Möglichkeiten, was zu machen. Auch bieten jetzt erste Händler. Und auch deswegen könnte man sie unterstützen, zu sagen, naja, die bewegen sich in die richtige Richtung. Vor allen Dingen VD halte ich als bei den Outdoor-Herstellern als eine der führendsten Marken in dem Bereich. Die geben sich da wirklich Mühe und sind beispielhaft. Patagonia macht so einen Reparaturservice, Armed Angels und ein paar andere, glaube ich, auch noch. Das ist jetzt auch keine komplette Liste natürlich. Dann denken Sie mal drüber nach, in Ihrem Stadtviertel oder in der Nachbarschaft, in der Schule oder wo auch immer eine Kleidertauschparty zu machen. Wir hatten jetzt wieder einen in Offenburg auch, das war von irgendeiner Jugendorganisation, die das organisiert hatte. Und dann geht man einfach hin, bringt gut erhaltene, gewaschene, saubere Kleidung mit, die man nicht mehr tragen möchte, hängt sie an den Haken und nimmt sich irgendwas anderes mit, was einem gefällt, wenn was dabei ist. Und der Rest wird dann gespendet, ja, und man trifft sich, ist so ein bisschen Get-Together, man kann keine kleine Party draus machen. Also ich finde es eigentlich schön. Man muss es ja auch nicht nur auf Kleidung beschränken, man könnte auch noch andere Dinge austauschen. Ja. Das ist wichtig, glaube ich, heutzutage. Auf Flohmärkten werden Sie es auch häufiger finden, auch Secondhand-Kleidung. Und was dann noch übrig bleibt, da würde ich Ihnen, wenn Sie mal was in diese Altkleidercontainer, die auch sehr umstritten sind, schmeißen. Vor allen Dingen stehen auf manchen noch nicht mal Adressen drauf. Ja. Es gibt Kleidungscontainer, vor denen wird auch immer gewarnt, da steht noch nicht mal drauf, wer es kriegt. Oder es werden so Eimer vor die Tür gestellt. Auch da halten Sie bitte Abstand von. Das sind einfach kommerzielle Sammler, wie auch immer, die damit Geld verdienen, fragen Sie mich nicht. Aber von denen besser die Finger lassen. In jeder Stadt gibt es Container von der Verwertung. Das ist ein Dachverband von vielen, vielen Organisationen in Deutschland, die sich zusammengetan haben mit einer sehr informativen Webseite. Da findet man auch die genauen Standorte dieser Container und da ist auch genau erklärt, was damit passiert und für welche sozialen Projekte diese Kleidung dann verwertet wird.
Soweit Buchautor Frank Herrmann, der am 11. Mai im Weltladen München den Vortrag Ultra Fast Fashion – Schluss mit der Wegwerfmode gehalten hat. Mehr über Frank Herrmann erfahren Sie auf der Internetseite www.faireinkaufenaberwie.blogspot.com. Der Blog bietet aktuelle Infos rund um den fairen Handel, fairen Tourismus, faire Mode, faire Elektronik, faire Geldanlagen und Nachhaltigkeit. Im Frühjahr dieses Jahres ist im Münchner Ökom Verlag sein neues Buch »Der mächtigen Zähmung – Warum Konzerne klare Spielregeln brauchen« erschienen. Es hat 224 Seiten und kostet 20 Euro.